Olala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfers und Anna Lomberg.
Jetzt sitzen wir hier zwischen den Feiertagen. Weihnachten ist vorbei.
Vollgefressen.
Genau, vollgefressen von der Weihnachtsgans. Das neue Jahr steht bald an und wir haben eine neue Staffel für euch parat.
Genau, die zweite Staffel von Olala startet jetzt. Ja. Nach einer kleinen Pause. Wir waren natürlich unterdessen unter den Palmen. Haben die Beele saumeln lassen, nein, die Seele baumeln lassen.
Und haben eigentlich nur nachgedacht, was wir jetzt so in unsere neue Staffel packen.
Genau. Und wir haben uns gedacht, wir fangen heute mal wieder zu zweit an und sprechen über das Thema der sexuellen Obsession.
Genau.
Dass vielleicht Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Sex beschäftigen und deswegen vielleicht auch diesen Podcast hören, vielleicht doch immer mal in die Situation kommen, dass man denkt, irgendwie hat man sich da in was verfangen. Also und kommt vielleicht auch gerade so schnell nicht da raus. Und das kann, glaube ich, sehr verschieden aussehen.
Ja, und ich finde auch mal ein super spannendes Thema eben jetzt vorm neuen Jahr, dass man nochmal genau überlegt, was hat man jetzt im Jahr 2018 alles Schönes erlebt? Was von welchen Sachen oder Freunden, Dingen, Personen möchte man sich lieber trennen? Mhm. Und was nimmt man mit hinein? Und wo fängt man wieder neu an?
Ja.
Deswegen sexuelle Obsession, ein spannendes Thema, wie ich finde.
Mhm. Auch in Bezug auf Escort, glaube ich. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Ich glaube, erstmal können wir uns eigentlich erstmal so mal die Frage stellen, was
es überhaupt ist.
Ja, oder sein kann. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, es kann irgendwie unglaublich viel Verschiedenes sein, oder?
Ja, genau. Also ich war ja. Denke jetzt dann auch noch an unsere letzte Episode von der ersten Staffel mit dem Hurenkongress. Mhm. Da hatten wir diese Cuckold-Situation, auf die ich dann ein bisschen so intensiver auch eingegangen bin, weil ich das noch nicht kannte und weil ich das sehr speziell fand.
Mhm. Willst du nochmal kurz sagen?
Genau, war ja auch so ein psychischer Aspekt, den du mir dann, Pascal, erläutert hast, worum es da eigentlich ging. Mhm. Und das war ja die Situation, wo Pärchen sich dazu entschließen, jemanden mit ins Boot zu holen und die Person mit dem Partner dann sexuell wird, so habe ich das richtig verstanden, und die andere Person guckt aber zu.
Ja.
Genau.
Wird genötigt, zuzuschauen.
Genau, und das ist ja auch eine sexuelle Obsession und definitiv auch etwas, was in die Psyche sehr eindringt.
Aha. Ah, das also würdest du schon als Obsession
irgendwie
begreifen,
schon,
ne?
Ja.
Also ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn sie das jetzt halt keinen Sex mehr haben, ohne das zu machen, dann wäre es eine Obsession, oder?
Ja, dann sieht man, da gibt es auch wieder Interpretationsspielraum und wie jeder das anders wahrnimmt.
Also du hast jetzt Obsession dann mit Fetisch in dem
auch
Sinne
irgendwie.
So ein bisschen gleichgesetzt.
Ja, genau.
Gut, das, ja. Ich meine, klar, ein Fußfetisch ist vielleicht auch eine Fußobsession.
Ja.
Das stimmt,
ja, ich dachte irgendwie, Obsession ist ja auch irgendwie immer mit so einer gewissen Art von Negativität verbunden, meiner Meinung nach. Also es ist ja so ein gewisser Grad, oder man befindet sich in dieser Grenze zwischen Gut und Böse.
Aha.
So ist jetzt meine, würde ich das jetzt für mich wahrnehmen,
ja.
Dass man, genau.
Was wäre denn das böse Beiprodukt?
Bei
der Kackold-Situation, ja.
Na, dass ich halt, das war ja das, wo ich dachte, dann ich mich jetzt in die Situation reingefunden hätte oder habe, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel nicht haben kann, ne, und in den verliebt ist.
Mhm.
Und dann würde die Person aber dir dann noch sowieso schon suggerieren, dass sie nicht wirklich in dich verliebt ist und dann noch vor deinen Augen mit einer anderen Person Sex haben würde. Das ist ja natürlich extrem Erfahrung.
Ja.
Aber dann siehst du das, dann wärst du ja nochmal mit Bildern reflektiert und die würdest du wahrscheinlich in deine Träume mit hineinnehmen und überall, und das würde wahrscheinlich zu viel des Guten sein. Also in dem Fall wahrscheinlich ist es eine andere Erfahrung, weil die Paare sind schon sehr eng miteinander.
Kennen sich ja, ja.
Genau, im besten Fall. Aber ansonsten dachte ich, wow, das ist ja so Psychoterror. Das ist ja dann so, ja.
Ja. Ja, bei den Pärchen ist es wahrscheinlich der kalkulierte Psychoterror.
Aber deswegen habe ich das wahrscheinlich eher so als Obsession eben wahrgenommen, für mich.
Ja, ja, vielleicht, also weil ich, glaube ich, diesem Fetisch, wenn man ihn so nennen will, quasi gar nicht so fern bin, glaube ich. Also diese Fantasien gibt es auch. Und vielleicht auch da und hier mal ist da was passiert. Genau, empfinde ich das dann erstmal nicht als Obsession. Da würde ich dann eher aus eigener Erfahrung dann vielleicht sagen, dass man manchmal eher in so einen, mit so einzelnen Dingen in so einen Modus verfällt, wo man vielleicht da, also da, wo man vielleicht sagt, wo man dann triebgesteuert ist oder so, wenn man das von sich selber sagt oder so, wo man wo man einfach die Dinge nur noch tut.
Ja.
Und man weiß eigentlich dann eigentlich gar nicht mehr genau, warum eigentlich oder so. Oder also ich habe das mal zum Beispiel so ganz klassisch erlebt und was, glaube ich, wahrscheinlich 50% aller Tinder-User mal erlebt haben, wird man da auch, wenn man da frisch angemeldet ist, auch irgendwie obsessiv erstmal in dem Sinne, dass man...
Dass man online ist und immer
dass gucken. Man online ist, dass man matchen will, dass man dann die Leute treffen will und dass man dann quasi ja irgendwie halt auch nicht Stopp machen kann, wo man sagt, ich habe doch eine spannende Person kennengelernt.
Ja.
Ich guck mal, wie das so weiter verläuft. Eine schöne Freundschaft mit... Benefits. oder irgendwie sowas. Nee, dann guckt man einfach, wen gibt's noch?
Und das stimmt.
So, und, und also da hatte ich auf jeden Fall zum Beispiel mal so einen Moment, wo ich, ja, glaube ich, wo ich sagen würde, dass ich dann obsessiv mit war, im Sinne, dass ich dann ja einfach nicht mehr wusste.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wieso mache ich das? Das ging mir aber tatsächlich auch so, wo ich diese ganzen Apps benutzt habe. Es ist halt einfach so willkürlich. Und selbst wenn man sich auch trifft, dann ist man vielleicht, merkt man in dem Moment, man trifft sich mit der Person und findet die aber vielleicht nicht so spannend, wie man gedacht hat, und hat im Augenblick dessen, wo man sich dessen bewusst ist, gleich wieder vor Augen, ach ja, man kann ja weiter gucken dann. So, man hat ja wieder das Handy und wieder die App geöffnet und da war ja noch der und der, der war auch noch interessant. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich krass.
Gab es bei dir mal etwas, wo du so auf was ganz Bestimmtes so obsessiv warst? Also so ja, zum Beispiel, also wie so eine Art Fetisch, aber wo du, keine Ahnung, Tattoos oder ich weiß es nicht, ne? Also wo man so krass so eine Zeit lang dauernd Leute sucht, die das und das haben.
Ja, nee, also jetzt nicht so in mehreren Personen. Bei mir war es dann erst so, dass man jemanden kennenlernt und der hat dich in so eine Richtung gebracht, wie jetzt zum Beispiel BDSM in meinem Fall. Die kannte ich jetzt noch nicht und das fand ich super aufregend und der hatte mich damit tatsächlich dann auch wirklich so in seinen Händen, in seiner Macht, so durch dieses Spiel von Submissive und Dominant, wo ich dann tatsächlich mal so unterwürfig war, weil ich normalerweise in meinem Alltag gar nicht bin, sondern sehr, sehr dominant und selbstbewusst. Und das war eine Erfahrung, die hat mich allerdings so im Nachhinein auch so ein bisschen negativ dann eher geprägt, weil ich dann schon auch Gefühle mit in das Spiel reingebracht habe, die dann aber nicht richtig da angekommen sind. Genau, das auch nicht. Mhm. Und da hat es dann so eine komische Richtung angenommen, muss ich sagen. Also es war super spannend, wirklich faszinierend auch, aber da habe ich gemerkt, da war ich sehr sexuell obsessiv von der Person auch abhängig, dass wieder dieses kommt, dieses Machtgefühl, genau das, was er dann mir nicht mehr geben konnte, weil er dann nicht mehr das mit mir so haben wollte. Das war halt für ihn ein Spiel, also er konnte das einfach so manipulieren und für mich wollte ich das dann halt weiterführen. Ja. Ne? Das war dann ein bisschen, ja. Und das, glaube ich, ist aber auch, was Frauen öfter mal begegnet, dass sie sich dann öfter mal in jemanden verlieren, wo sie gar nicht genau wissen, warum eigentlich, aber irgendwie so eine sexuelle Obsession spüren durch die Person und die hat vielleicht gar nicht so viel zu geben, weil, also außer sexuell, das schon, aber jetzt keine, also wo die Frau ist ja eher oft romantisch auch veranlagt und sieht dann auch in den skurrilsten Begegnungen trotzdem irgendwie eher was, was könnte sich daraus entwickeln. Okay. So.
Ich glaube, da gibt es auch einige Jungs.
Bestimmt auch, ja, aber ich habe das öfter mal schon so von Freundinnen sagen hören, wo man sagt, warum hängst du denn eigentlich noch an dem? Ja, ich weiß es auch nicht, eigentlich ist es gar nicht wert, die Sache, und eigentlich ist die Frau so toll, aber der Mann gibt eigentlich nicht viel, außer dass sie sich dann immer wieder an den Festhaken festbeißen und irgendwie was brauchen, was sie vielleicht selber nicht wissen, was es ist.
Ich musste jetzt nur an das Genre von Männern denken, was ich gerne Sad Boys nenne. Mhm. Ich glaube, die sind auch so.
Mhm. Ist das so ein bisschen so Emo, oder?
Nee, nicht Emo, sondern ich glaube... Männer, die mit ihrer Männlichkeit irgendwie ziemlich am Hadern sind, aber da quasi immer so eine Art Gegenbewegung drin machen, dass sie es dann doch unbedingt sind.
Aha, okay.
Männlich und darin aber auch so eine Traurigkeit verströmen.
Mhm.
Und das sind auch Menschen, glaube ich, die sie sehr gerne
kann ich mir vorstellen, ja.
Obsessiv nachhängend, keine Ahnung, wie sind, stalking.
Ja, und dann, und sich dann auch so reinstürzen in so eine, wahrscheinlich auch so eine eigene Realität aufbauen.
Ich hatte letztens, das fällt mir jetzt gerade ein also über eine Dating-Plattform, JoyClub, hat mich eine Frau angesprochen und ich bin da immer irgendwie sehr freigebig irgendwie. Ich habe nicht so viel jetzt schlechte Erfahrungen gemacht so mit sowas wie Stalking, also habe ich noch nicht erlebt. Genau, tatsächlich, also die war sehr speziell, hat sich dann so langsam herausgegeben im Chat, dann hatte ich aber schon die Nummer gegeben und dann, ich habe dann irgendwann halt aber gesagt, also dass es irgendwie für mich nicht passt so und genau, dass ich noch
ja.
andere schöne Männer oder so wünsche. So, und dann hat sie das erstmal angenommen und dann fing es aber plötzlich an. Tatsächlich. Und dann, dass sie dann immer wieder geschrieben hat und tatsächlich auch so gebettelt hat.
Mhm.
Und
genau, aber das ist auch das, was du gerade erzählst, was ich meinte. Das auch, das habe ich auch eben von vielen Freundinnen, die dann durch die Ablehnung gerade nochmal mehr angespornt werden und dann irgendwas
sich entdecken. Okay, also jetzt reden wir wahrscheinlich von derselben Situation auf einmal.
Ja.
Also es war wirklich eine sehr spezielle Erfahrung, weil sie hat dann noch am Anfang irgendwie also Dinge gefragt, die habe ich dann auch noch beantwortet, aber aus diesen Antworten hat sie dann sofort also irgendwas gestrickt, was sie dann wieder benutzen kann, um zu sagen, ja, aber ich bin doch, keine Ahnung, gar nicht so, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und es kam tatsächlich dann dazu, dass ich das dann blocken musste.
Oh ja, und das ist ja dann wirklich so der letzte
Schritt, den man macht, dann, ne? Genau, das war, da war ich echt erschrocken. Also ich meine, als ich habe dann auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich glaube, als Frau hat man öfter solche Stalking-Erfahrungen.
Mhm.
Also die hat halt gesagt, keine Ahnung, wie viel sie schon gesperrt hat.
Ja.
Das wäre so Standard. Also man lernt irgendwo jemanden kennen, auf einmal kommt irgendwann online, kommt dann halt irgendwie auf einmal etwas. Und das kommt dann immer wöchentlich so ungefähr. Und ja, genau. Also das war für mich die Erstlingserfahrung, die war dann auch doch erschreckend.
Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es komisch ist, wenn man dann wirklich so vom Herzen sagt, hey, das wird irgendwie nichts und ich wünsche dir aber, wie du auch gesagt hast, irgendwie andere schöne Männer oder wie auch immer, dass du irgendwie dein Glück findest. So, und dann nimmt das weiter seinen Verlauf. Also dann würde ich es auch strange finden, weil dann hat man ja trotzdem was gegeben.
Mhm.
Also bei mir waren das immer eher auch so Frauen oder auch ich selber, wo der Mann dann einfach gar nichts mehr gegeben hat und nicht mal irgendwie was Schönes gewünscht hat oder so. Und dann bist du so, womit habe ich das jetzt verdient, ja? Also jetzt will ich aber wissen, was stimmt denn da jetzt nicht, ne? Also wir hatten doch, kannst du mir das nicht mal irgendwie so was Gutes auf den Weg geben oder so, wo man sich irgendwie so schön verabschiedet und dann wäre das irgendwie fein.
Naja. Ja, das ist natürlich das Manko vieler Männer, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Kommunizierbarkeit von Dingen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, so, ja, Empathie, da haben wir es wieder.
Und was sind dir so für Dinge noch so unterlaufen? Ich meine, so bei Bekannten, Freunden, Verwandten, an anderen Obsessionen?
Müsste ich jetzt mal überlegen. Also bei mir war wirklich immer dieses Prägnante, wo ich mich auch immer viel mit Freundinnen immer so wiedergefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das kenne ich auch, aber irgendwie, es macht gar keinen Sinn. Und das sind irgendwie so Dinge, die man noch nicht verarbeitet hat aus seiner eigenen Jugend, vielleicht nicht genug geliebt worden zu sein. Mhm. Und die spiegeln sich dann wieder in deinen zukünftigen Beziehungen. Wo nicht mal die Person was dafür kann, wenn die Person dir alles geben würde, wie sie wollen würde, wird sie vielleicht gar nicht interessant finden, sondern nur, weil die Person dir das nicht geben kann, hängst du dich da fest und willst es unbedingt. Und warum denn? Da ist ja eigentlich nichts zu holen.
Ja.
So, das ist das Einzige. Ansonsten waren das eher so wirklich dann Fetische. Ne?
Also, ja, wo man dann...
Ja.
Ja.
Aber Obsession, ja genau, ist wahrscheinlich deswegen, wenn man das nochmal so definieren würde, für mich wäre das eben ja wirklich so eine... Ja, wo man so eine Sucht halt, ne, wo man eben nicht von wegkommt, die Sucht, einen auch so ein bisschen negativ prägt.
Ja, den Begriff Sucht hatten wir jetzt noch gar nicht.
Ja.
Der ist ja schon spannend. Ich hatte tatsächlich mal eine Phase auch in meinem Escort-Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass da, also irgendwie wird es too much.
Ja.
In der Weise, ne, weil.
Weil du zu viele Dates hattest, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es genau zu viele Dates sind, sondern eher war es eher mein Verhältnis dazu. Also so, dass einfach in dem Sinne sehr viel Lebensinhalt war, weil man das halt arrangiert und man dreht sich darum, man spricht mit Leuten drüber, man ist halt dann irgendwie auch Sexperte und irgendwann viele Menschen definieren oder sehen einen quasi dann auch in dieser Rolle und genau, da gab es auf jeden Fall mal vor ein paar Jahren so die Situation, wo es einfach ich dachte, irgendwie gibt es nur noch Sex halt irgendwie so, ne?
Also, ja.
Schon auch so ein bisschen das Moment, ob ich jetzt da wirklich auch so jede Situation, die ich erlebe oder so, dann auch jetzt so voll genieße und auch aus diesem ich habe ja Escort angefangen, weil mir erstmal so diese Erfahrungen so wichtig waren, die ich da mache, mhm, und diese Menschen kennenlernen und
neue Dinge. Also meinst du auch so eine, Dinge, eine Abgestumpftheit?
Die ja, vielleicht dann eine so, Abgestumpftheit. Ja. So eine, ja, und da kam ich an so einen Moment, dass ich tatsächlich auch kurz mal Escort sein gestoppt habe, weil ich irgendwie schauen wollte, was ist das jetzt so, mhm, ne? Und was ist so das richtige Maß in dem Sinne. Und da bin ich dann damals tatsächlich, ich glaube dreimal, war es in eine Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige gegangen.
Aha, okay.
Da kam ich, also genau, kam ich irgendwie drauf, online, genau, dass es das gibt, also mhm, so wie die anonymen Alkoholiker. Mhm. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen. Und tatsächlich auch so gut, dass es nach drei Malen war es irgendwie...
Warst du geheilt? Also geheilt, was heißt geheilt?
Ja, aber es, Dinge haben sich für mich geklärt, ja, einfach ja, in dem Sinne, ja, weil ich weiß nicht, ob du, kennst du dieses Modell von Selbsthilfegruppe? Es sitzt ja kein professioneller Therapeut da drin, sondern es treffen sich nur Betroffene, mhm, und jeder definiert das für sich selber, ob er jetzt betroffen ist oder nicht, ne? Mhm. Oder deswegen sind sie halt dann da, weil sie sich das definiert haben. Und es gibt dann bestimmte Regeln, die dann von dieser Vereinigung der anonymen Selbsthilfe, oder wie das heißt, aufgesetzt werden. Und es gibt dann die Erfahrenen, die sind dann so eine Art Gruppenleiter, Leiterin,
ja,
die diese Regeln dann auch anleiten, sage mhm, ich mal, dass diese Sessions immer nach derselben Form ablaufen,
ja,
und quasi in dieser Form dann halt auch ihre Wirkung tun. Und genau, und das war immer erstmal die Situation, man saß dann mit 15 Leuten oder so im Kreis und jeder hat, ich weiß nicht genau, 3 Minuten oder je nachdem, wie viele Leute auch da waren, Zeit gehabt, von der Woche zu berichten. Das war immer so wöchentlich. Okay. Und dass man quasi selber einfach sagt, je nachdem, in welchem Stadium man jetzt auch war, ich war ganz frisch da, ich habe einfach von mir erzählt und wieso ich da bin. Andere erzählen halt von ihren Zwischenständen. Ne? Also,
wo sie sich gerade befinden,
was sie sich gesetzt haben, was getan hat und so. Und das war eine so krasse Erfahrung, einfach vor so einer Meute von Menschen, die ja quasi alle in irgendeiner Form Zugang dazu haben, zu dem Problem, was ich dann hatte, in dem Sinne, da am Zuhören. Und sie dürfen nicht antworten, das ist der Witz dabei. Ne?
Also jeder darf reden.
Jeder hört nur zu.
Genau, aber das finde ich auch gut. Also das ist ja auch mal wichtig, weil oft wird man ja auch unterbrochen und dann hat sich das wieder erledigt.
Ja, und die Kommentare von den anderen werden wahrscheinlich auch total bescheuert, weil sie sind ja keine Profis. Ne? Mhm. Also jeder hat da seine Sache zu sagen. Aber die Anwesenheit der anderen spiegelt einem das schon automatisch, was man da eigentlich gerade tut. Also man entdeckt selber, was man da gerade tut,
ja,
indem die anderen zuhören.
Ja, und ich glaube auch so in der Gruppe, wenn man sich da mit Leuten befindet, die eben ähnliche Gedanken gerade in diesem Moment durchleben, fühlt man sich ja ganz schnell auch irgendwie so, ah ja, ich bin jetzt irgendwie auch nicht alleine und meins ist vielleicht auch gar nicht so intensiv.
Ja, das ist ne? War natürlich auch, natürlich bin ich nicht der Intensivste. Ja, also. Genau, also ich habe dann auch natürlich, irgendwann merkt man so, okay, also andere haben da ganz andere Süchte in dem Sinne dann auch wirklich. Ne?
Ja,
also
die halt dann nochmal schlimmer kämpfen. Sind vielleicht auch, ja.
Ja, ja, die halt wirklich kämpfen halt zum Beispiel, also so Klassiker ist ja bei Männern insbesondere dann also Pornosucht, ne? Also so, dass sie das einfach brauchen irgendwie in der Form. Ne? Das, in dem Stadium war ich ja zum Glück nie, dass man jetzt, dass ich jetzt wirklich so verzweifelt durch die Straßen laufe.
Nee.
Und mir jemanden suche.
Ja, aber trotzdem glaube ich, war es ganz gut, also wenn man sich mal in so einem Moment irgendwie auch so fühlt und sagt so, nee, irgendwie ist das alles ein bisschen too much und jetzt will ich mal so ein bisschen wieder zu mir finden und dann so diesen Weg macht, wie du jetzt, dann geht das ganz schnell. Also das kann ich mir vorstellen, dass das in so ein, wie du ja sagst, so 3 Sitzungen und dann war für dich wieder neue Energie und ein anderes Bewusstsein, nehme ich mal an.
Ja, das Bewusstsein, genau.
Genau.
Ja. Ja.
Und der Sache gegenüber einfach wieder ja, optimistischer. Oder?
Ich weiß gar nicht, ob es Optimismus ist, sondern einfach, dass man... ja, was ist es?
Na, ich dachte halt so, weißt
du. Ja, also irgendwie, dass man für sich halt das alles ein bisschen neu geordnet hat und man merkt, was möchte man von was eigentlich und... indem man halt auch so viel so, ja, auch schon auch in dem Sinne starke Schicksale da kennenlernt, aus denen man ja trotzdem was liest, wo Parallelen sind, aber die einfach nicht so stark sind. Ich glaube, wahrscheinlich erschrickt man auch davor.
Ja. Und
ja. Begibt sich automatisch dann wieder aufs Mittelmaß. Genau, aber ja, also das war auf jeden Fall eine wichtige Lehre.
Und wie war das dann danach, wo du das dann aufgehört hast? Hast du dann wieder direkt normal weitergesucht mit deinen Dates jetzt zum Beispiel? Oder warst du
nee, das gar so nicht
peu dann, à peu und hast erstmal gesagt, nee.
Also es ist seitdem auch auf jeden Fall viel gemächlicher alles. Und,
also dass du auch bewusster einfach schaust, wann möchte ich jetzt mal irgendwie wieder ein Date machen? Ein
Date haben, genau. Ja. Also ich meine, Escort mache ich und aber das mache ich ja. Also schon noch nie quasi jetzt so Fulltime. Mhm. Deswegen ist das immer so, wie es kommt. Und ich habe ja meine Stammkunden und Kundinnen,
genau.
Wo man so eine Regelmäßigkeit hat. Genau. Und dann je nach, wie viel Zeit man gerade so hat, geht man sonst noch online und guckt, was es so noch gibt. Ja. So, ne? Aber genau, also es ist, ja, ich glaube, also ich habe da wirklich dadurch tatsächlich so ein angenehmes Maß entwickelt. Auch so in Bezug auf Escort tatsächlich, ich meine, dieses, wir hatten das, glaube ich, schon irgendwann mal besprochen in einer anderen Folge, ne? Dieses Moment von, man hat gerade so den Job getan und irgendwie so ein Batzen Geld in der Hand.
So ein Machtgefühl ist das.
Machtgefühl, ja auch irgendwie, ne? So stolz ist man irgendwie, ja, ein bisschen so der Herr der Welt so ungefähr. Ne?
Da muss man auch aufpassen.
Genau. Und das hat auf jeden Fall Suchtpotenzial.
Ja.
Und genau, also ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich in dieser Spiegelung mit den anderen, ich meine, da war kein anderer Escort tatsächlich drin.
Ja.
Was ich auch vielleicht ein bisschen erwartet hatte eigentlich, aber ja.
Mhm.
Es war aber eine Schauspielerin drin, die ich von der Bühne kannte.
Oh, das ist lustig. Aber waren das dann auch, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, von der Gruppe, von den Leuten, waren ja wahrscheinlich auch so viele Teilnehmer eben, wie wir jetzt mal kurz gesprochen haben, von diesen sexuellen Obsessionen, wie man sie als Sucht dann eben empfindet, wo man einfach nicht loskommt, wo man aber weiß, die tun einem nicht gut. So. Hast du sowas schon mal erlebt? Also, dass du jetzt selber schon mal von einem Menschen irgendwie sexuell, der dich so mächtig irgendwie unter Kontrolle hatte, wie ich es jetzt zum Beispiel auch schon mal erlebt habe oder von meinen Freundinnen auch schon mal erfahren habe, wo man ja der Sache irgendwie so hinterher ja so wirklich nicht aufhören konnte und gar nicht genau wusste, warum, aber es war einfach so stark.
Ich glaube nicht, also ich glaube eher, es gab eher so Situationen, wo man zusammen obsessiv wird.
Aber das ist ja gut
eigentlich. Ja, also aber es gab das einmal in meinem Leben mit einer, ich nenne es mal Affäre, die ging so ein halbes Jahr und wir haben auch zusammen Escort gemacht.
Ja.
Und das hat sich, also wir haben uns, sag ich mal, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Einstellung, denselben Willen jetzt quasi der Überschreitung quasi kennengelernt. So.
Ja.
Und ja, das war einfach zu Studienzeiten noch, also quasi ein Gefeiere, Geficke und Gehure quasi im klassischen Sinne. Und wir haben uns so da überstrapaziert, aber halt schon noch natürlich in der Lust und Spaß und so,
ja.
Dass wir aber tatsächlich irgendwann saßen wir mal so dann beieinander. Wir hatten dieselbe Absicht, quasi uns das zu sagen, das ist irgendwie, also ist alles wunderschön und so, aber dass wir doch jetzt wahrscheinlich eher so mal ein bisschen Abstand nehmen müssen, weil sonst zerstören wir uns.
Ja.
Und genau, und dann haben wir uns da mit quasi einem lachenden und weinenden Auge
getrennt quasi. Aber quasi habt ihr jetzt noch Kontakt?
Ja, ja, das haben wir. Mhm. Ja, ja.
Aber das ist ja auch irgendwie schön.
Ja, ja, total schön. Ja. Aber genau, aber so eine gemeinsame Obsession entwickeln. Also das hatten wir jetzt eigentlich noch gar nicht thematisiert. Ne? Das kann natürlich auch ja erstmal was sehr Schönes sein, wenn man sich zu zweit auf etwas
genau,
versteigt.
Genau, nur die Frage ist, wo führt's hin?
So. Wo führt's hin?
Naja, also wenn du so, hast ja auch selber erlebt, gerade gesagt, dann stelle ich mir auch vor, dass es ziemlich intensiv ist und ja, genau, also wie entwickelt sich das? Und
Ja, ich habe das immer mal von
so aufrecht?
Pärchen gehört, die, sag ich mal, sexuell gut zusammen funktionieren, aber durch diesen Modus von, dass man da zu zweit immer ist, hat das dann manchmal so schnell so einen Charakter davon bekommen, dass man immer so miteinander so einen Schritt weitergeht in den Spielen, also BDSM jetzt zum Beispiel oder so, wo es ja auch so diesen Moment dann geben kann, wo soll es jetzt eigentlich noch
genau, wie willst du es dann auch noch toppen?
Also so eine Art, immer so eine Steigerungslogik, die vielleicht ja auch gar nicht gut ist,
nee.
Ne? Also, dass man quasi immer extremer wird in seinen Spielen oder so. Das ist wahrscheinlich auch so eine geteilte Obsession, ja, die man da macht.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Film von Gaspar Noé, Love. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den gab es damals im Kino in 3D auch noch. Mhm. Und das war ja auch so ziemlich krass, weil dieses Pärchen ja auch so super, die haben halt sexuell mega gut zusammengepasst, aber mit der Liebe, es war ja Leidenschaft die ganze Zeit. Der Film war ja nur in Rot. Also es war ja auch nochmal sehr intensiv. Ich bin aus dem Kino damals rausgegangen, war total deprimiert irgendwie. Weil ich dachte so, oh krass, das ist ziemlich runterziehend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sowas gibt es natürlich, weil die Beziehung hat ja nicht funktioniert. Also es war halt einfach, die waren halt beide selbstzerstörerisch auch irgendwie, sehr, sehr, sehr extreme. Und dann haben die sich ja diesen Dreier geholt.
Mit der Nachbarin,
genau, mit der Nachbarin. Ja, und dann ging das ja eh irgendwie in eine andere Richtung.
Aber also viele Leute bringen ja, sag ich mal, Sexualität oft mit so dieser dunklen Seite zusammen.
Das ist es auch.
Der zerstörerischen Seite. Ja. Würdest du das teilen?
Irgendwie schon. Ja. Komischerweise. Also wenn ich jetzt aber an Beziehung denke oder so, wieder nicht. Ne? Aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen verändert, weil ich immer sehr auf so einer Selbstfindungsphase war, jahrelang, und dann eben eher diese dunkle Seite gelebt habe. Mhm. Sexuell, aber da ist natürlich keine Beziehung draus entstanden, wo ich mir das aber trotzdem vorgestellt habe. Eher als der andere Part dann, für den es dann gar nicht vorstellbar war. Und mittlerweile gehe ich eher so, denke ich so, Beziehungen entwickeln sich und die spannenden Dinge, die entwickelt man dann irgendwie zusammen. Und das ist so eine schöne Energie, die irgendwie entsteht. Und ich glaube, die meisten haben eigentlich so Angst vor diesem Langweiligsein. So. Und deswegen ziehen die immer so die Grenze zwischen Beziehung und Sexualität so intensiv. Aha, also viele,
weißt du, was Sexualität ich meine? Dass man woanders so, lebt.
Ja, du? Genau. Ja. Mhm. Oder diese Fetische oder diese dunklen Gelüste, sag ich jetzt mal. Ne? Also nicht mal so jetzt die normale Sexualität oder was jetzt auch normal, aber du weißt jetzt, was ich meine, weißt du, so das.
Kuschelsex.
Ja, genau.
Ja, aber das ist, genau, ich meine, da sind wir wieder bei der Herausforderung, die sich in Beziehungen zeigen dann, ne? Also,
dass
wie
du
man das ins Verhältnis setzt.
Ja, genau.
Also, weil ich glaube, das ist natürlich was sehr Prickelndes, wenn man da eine Obsession entwickelt für etwas. Keine Ahnung, soll ich sich gegenseitig in Plastikfolie einwickeln und vergewaltigen?
Nee, aber da finde ich halt auch, aber da ist ja alles möglich. Also ich glaube, wenn man so in seiner Beziehung so wirklich stabil ist, dann ist ja alles irgendwie, kann man machen, auch so Kackhole-Geschichten und was weiß ich.
Ja.
Das ist halt aber genau der Punkt. Und dann wieder Kommunikation.
Du machst ja auch den Content bei Olala. Ich weiß nicht, du darfst natürlich jetzt keine Namen und so nennen, das ist klar. Aber man kann da so Tendenzen ablesen oder so. Ne?
Ja.
Ich glaube, die sind ja nicht geheim. Gibt es da so ich weiß nicht, so User-Profile, also so allgemeine, so ein Profil von Menschen oder so, die da so was ganz Bestimmtes suchen? Oder zum Beispiel auch Escorts, die, sage ich mal, in der Form auch da so obsessiv agieren, kann man das so von außen...
Na, ist interessant, dass du es sagst. Also was mir öfter eben mal auffällt durch dieses Community Management sind auf jeden Fall User, die tatsächlich eben gerne eine Frau suchen, die devot ist. Oder andersrum, Männer, die selber devot sind und die eine dominante Frau suchen. Wo ich mich dann auch immer gefragt habe, wie geht denn das Spiel dann weiter? Weil das ist ja wirklich was du nicht nur einmal machst, meistens. Also wenn du jetzt suchst im Chat, suchst jetzt eine Frau für dieses Rollenspiel, machst du es ja meistens dann regelmäßig. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen.
Du meinst, dass man eine Beziehung entwickelt, weil man dann mit jedem Mal ja mehr vertraut und,
genau.
und mehr spielen kann.
Ja. In dem Sinne. Wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass natürlich viele Userinnen, die das vielleicht noch gar nicht getestet haben, dann vielleicht extra aufmerksam werden, weil sie es spannend finden. Einfach sich selber mal in so eine Rolle zu versetzen, zu sagen, hey, jetzt bin ich mal die Domina, das habe ich irgendwie noch nie ausprobiert, oder jetzt bin ich mal die Unterwürfige und mache das nur einmal. Und ob vielleicht gefällt mir das oder es entwickelt sich eine Tendenz oder ich habe es mal probiert und es war ein Experiment und ich lasse es sein. So. Nee, das ist mir schon aufgefallen, aber ich weiß halt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja, aber genau, also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ne? Also ich war ja von früher her eigentlich immer dominant, wenn es um BDSM ging, und hatte dann einen Stammkunden lange Zeit, aber als es anfing halt, hatte er etwas Neues für mich, und zwar ging es darum, dass er so auf Kehlköpfe steht und die gerne, also nicht wirkt, sondern eher so inszeniert, dass sie stranguliert werden.
Aha.
Also mit so, er hatte ganz viele verschiedene Seile und so. Er war ein absolut vertrauenswürdiger Mensch und so, das war überhaupt kein Problem, sich darauf einzulassen. Aber genau, erstmal war das jetzt überhaupt gar nicht etwas, wo ich bei Horny erstmal vom Gedanken her wurde. Aber schon immer war ich immer interessiert. Ich wollte schon auch diese submissive Situation eigentlich auch genießen können.
Ja.
So. Und und so nach 2-3 Malen hat es dann irgendwann so Klick gemacht, weil der so gut daran war. Und tatsächlich, vielleicht kann man es auch so formulieren, in seiner Obsession so kultiviert damit umgehen.
Ah ja, ja.
Also, weil man kann ja auch eine Obsession kultivieren. Ne? Also so wie Weintrinker, wie wir hier.
Genau, wie heute.
Auch gerne, unglaublich gerne über den Wein reden, was für ein besonderer Wein das ist, den sie jetzt von da nach da gebracht haben, um ihn jetzt zu trinken. Geht das in der Sexualität ja auch, ne? Also,
ja.
Man verdeckt vielleicht den Alkoholismus dadurch, ne? So, also ich kenne auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die das so machen.
Kenne ich auch.
Und der hat das, glaube ich, mit seiner Kehlkopf-Obsession auch so gemacht, weil er einfach wahnsinnig toll war. Also so in so fein und so, wie er das berührt hat. Und also das war halt auf jeden Fall eine Obsession, die halt noch nicht stumpf wurde. Ne?
So in dem Sinne. Kann ich mir vorstellen. Das ist auch sehr speziell, würde ich mal meinen.
Ja, aber man kann sich auch alles andere vorstellen. Es muss ja nicht der Kehlkopf sein.
Nee, genau, natürlich.
Es kann,
aber der Kehlkopf ist ja sehr, sehr sensibel.
Der ist sensibel, genau. Genau, es geht halt um diese verletzliche Stelle, die quasi ja schon... Genau, da lässt man sich halt nicht so schnell mal hinfassen. Mhm. Ne? So.
Genau, und schon gar nicht irgendwie so wirklich drückend. Oder.
Genau, und dann, also ja, in dieser Kultiviertheit, wenn ich es mal so nennen darf, ist das quasi dann schon auch über mich übergesprungen. So. Und ich glaube, das kann man eigentlich durch alles ersetzen. Ne? Also sei es jetzt, ich weiß noch, dass ich mal mit Anfang 20 sehr krass auf Frauen mit Glatze stand.
Ja.
Es war wirklich so, ich glaube, da war ich auch obsessiv.
Ja, ach ja, das ist auch interessant. Das ist natürlich auch eine Obsession. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht, an irgendwie so optische Dinge, die einen so triggern. Ja, ich
bin voll drauf abgefahren.
Ja.
Das hat irgendwie, genau, ich glaube, das hing halt damit zusammen.
Und weißt du, woher das kommt? Hatte das irgendwas bei dir in der Kindheit irgendwas?
Kindheit.
Nee, manchmal hat man ja, ich weiß zum Beispiel, ich habe damals immer so auf Terence Hill, ne, der hat mich so geprägt in meiner Kindheit. Und dadurch war ich dann eine Zeit lang wirklich so auf diese blonden, blauäugigen Typen
Cowboys, ne,
total abgefahren, die so sehr markant und so ein bisschen cool, ja.
Ah.
Das war schon auch bei mir, da wusste ich aber, woher das kam.
Also bei mir war es eher so dieses... Ding, glaube ich, weil ich ja natürlich irgendwie auf alle Geschlechter stehe, war das so sowas, wo so sich so einiges verbindet, ne? Also es ist so, mach mal dein Handy aus.
Ja, sorry.
ich glaube, also dadurch, dass ich auf beide Geschlechter stehe, hat sich da, glaube ich, so einiges verbunden, so eine boyische Frau oder so, ne? Also sowas.
Ja,
oder auch Geschlechtsneutrales eigentlich.
Ja,
also, wo es gar nicht so um Geschlecht geht.
Ja.
Das fand ich da halt so sehr faszinierend.
Ist es auch. Und mich würde auch mal interessieren, wie das so bei den anderen ist. Das ist ja auch irgendwie ein Thema, wo wir jetzt schon wirklich viel drüber gesprochen haben, wo man weiß, da ist noch irgendwie mehr, kann man noch mehr rausholen. Und würde mich jetzt wirklich auch mal von den Hörern interessieren, wenn es da mal irgendwie Feedback gibt, was sie da schon so an sexuellen Obsessionen erlebt haben.
Mhm.
Wenn uns da mal jemand schreiben möchte, kann er es auf jeden Fall gerne tun.
Auf jeden Fall.
Die Adresse war podcast@olala.com. Nicht .com, sagt man schon mal, sondern ja.
Ja.
Nee, dann gibt es vielleicht noch viel, viel mehr, was wir jetzt gar nicht irgendwie so angesprochen haben.
Ja.
Mit Sicherheit. Ja.
Genau, und wir haben jetzt unsere erste Staffel, zweite Staffel begonnen.
Wir haben schon ein bisschen Wein getrunken.
Und haben natürlich jetzt für die folgenden Sendungen dann wieder viele
Gäste.
Illustre Gäste.
Ja, genau.
Tatsächlich stehen die Anfragen noch aus.
Mhm.
Es ist Weihnachtszeit und wir schauen mal. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste.
Absolut.
Die da in Frage kämen, unter anderem Ulrike Zimmermann. Ich hoffe, dass wir sie
vielleicht schon
für die nächste Sendung bekommen.
Genau, mal schauen.
Sie ist auf jeden Fall bereit dafür. ist eine feministische Filmproduzentin, ein Urgestein eigentlich so der Hamburger, Berliner Filmszene, die hat viele besondere Filme gemacht tatsächlich, aber so der letzte besondere Film war... Vulva 3.0, wo es um, es ist ein sehr, sag ich mal, recht neutral, also von der Moral her neutral gehaltene Dokumentarfilm, der über diesen Zusammenhang von Vaginen oder Vulvenbeschneidung im religiösen Kontext und Schönheitsoperationen an der Vagina quasi erzählt. In dem Sinne, weil das Schönheitsideal, das ist der Witz der Sache dabei, ist bei beiden das Gleiche.
Ja.
Und das ist natürlich eine interessante Koinzidenz, der Film da folgt. Und ja, Ulrike ist einfach ja, eine wahnsinnig erfahrene
Ja, also da freue ich mich auch, wenn sie dabei ist, definitiv, weil ich ja selber auch gerade dieses Thema so intensiv angehe mit meinen Vulva-Fotografien. Und ja, von daher freue ich mich da sehr besonders. Aber ansonsten könnten wir jetzt auch nochmal den Aufruf starten, weil wir uns ja überlegt haben, für jetzt die Staffel ein Olala-User und eine Olala-Userin gerne mit als Gast dabei zu haben. Also wenn ihr das jetzt hört und fühlt euch da angesprochen.
Also dann, als Escort, als praktizierender Escort oder wie man es nennen will, gibt ja viele Namen dafür, Sexworker oder als Kunde. Genau. Der Olala, sag ich mal, mit so einem besonderen Bewusstsein benutzt, wo, der halt sagt, für mich ist das nicht etwas, wo ich irgendwie ins Bordell reinhusche und lieber sieht mich niemand, sondern ich gehe damit bewusst um, ist Teil meines Lebens, dass ich das auch so, Sexualität auch so genieße. Ich glaube dann, wenn du so gestrickt bist, dann
Komm mal vorbei.
Dann können wir uns gerne hier vors Mikrofon zusammensetzen.
Ja, und das wäre doch schön. Mit Wein oder so.
Ja.
Wird auf jeden Fall lustig.
Ja. Also auch diese Antworten oder Anschreiben dann gerne an podcast@olala.com schreiben.
Ja. Und jetzt können wir eigentlich sagen, wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr.
Ins neue Jahr.
Und hören uns dann auch wieder im nächsten Jahr, weil jetzt stoßen wir an und sagen auf Wiedersehen.
Ja, oder ihr nutzt die besinnliche Zeit, ne, also auch für die, die angenehmen Dinge im Bett.
Oh ja, ja.
Ja.
Prost.
Prost.